Die Radio Wissen. Update.
Dass jetzt aber der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Täter auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar,
sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Tag, nachdem ein womöglich spektakulärer Fund bekannt geworden ist. DNA-Spuren des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt in der Nähe von Peggys Leiche in Thüringen. Das wirft heute viele Fragen auf. Wir schauen uns die Theorien mal der Reihe nach an. Im Update, ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Als in diesem Sommer zufällig das Skelett von Peggy im Thüringer Wald entdeckt wurde, nahmen die Ermittler auch einen Gegenstand mit, wohl ein Stofffetzen, auf dem in dieser Woche die DNA des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt gefunden wurde.
Könnte Böhnhardt derjenige sein, der Peggy 2001 entführt und ermordet hat?
Es scheint zwar zuerst ziemlich abwegig, dass ausgerechnet zwei große Kriminalfälle in Deutschland etwas miteinander zu tun haben sollen. Dass Böhnhardt Peggys Mörder ist, ist natürlich nicht gesagt, aber tatsächlich gibt es Hinweise auf eine mögliche Verbindung. Peggy verschwand einen Monat vor dem zweiten NSU-Mord in Nürnberg. Ihr Heimatort liegt etwa auf halber Strecke von Zwickau, wo das NSU-Trio eine Wohnung hatte, nach Nürnberg. Wenn auch etwas abseits der Route, eine räumliche Verbindung wäre also möglich. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auch noch einen anderen Aspekt ins Spiel gebracht.
Es hat bekanntlich auch in der Vergangenheit zum einen schon Hinweise gegeben, dass die NSU-Täter auch an Kinderpornografie interessiert gewesen sein könnten.
Ermittler haben kinderpornografisches Material zum Beispiel auf einem Laptop gefunden und im Wohnwagen des Trios auch Kindersachen. Böhnhardt wurde Anfang der 90er Jahre außerdem verdächtigt, etwas mit dem Tod eines 9-Jährigen in Thüringen zu tun zu haben.
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass die DNA-Spuren verunreinigt wurden?
So einen Fall hat es auch schon gegeben. Es wurde jahrelang eine Frau gesucht, deren DNA in mehreren Kriminalfällen aufgetaucht war. Es stellte sich aber heraus, dass sie in einer Wattestäbchenfirma gearbeitet hatte und ihre DNA wohl so in die Proben kam. Für eine Verunreinigung spricht, dass Böhnhardts Leiche 2011 und jetzt 5 Jahre später auch Peggys Skelett in Jena im gleichen rechtsmedizinischen Institut untersucht wurden. Dazu BR-Journalistin Birgit Rosshirt.
De facto ist es aber so, dass zwar beide Skelette dort untersucht wurden im selben gerichtsmedizinischen Institut, aber nicht diese gefundene DNA-Probe. Das war ja ein kleiner Stofffetzen, so groß wie ein kleiner Fingernagel, der da im Wald gefunden wurde, und darauf die Spuren von Böhnhardt. Und das wurde im LKA untersucht, also nicht in Jena.
BKA-Präsident Holger Münch hat auch gesagt, dass eine Verunreinigung unwahrscheinlich ist.
Könnten Böhnhardts DNA-Spuren nicht auch zufällig an den Fundort gelangt sein?
Auch das ist nicht ausgeschlossen. In der Nähe soll es eine Waldhütte gegeben haben, die laut der Vorsitzenden des Thüringer NSU-Ausschusses Dorothea Marx von Neonazis genutzt wurde und auch von einem, der aus dem Umfeld des NSU-Trios kam. Möglich also, dass so auch der Stofffetzen offenbar von einer Decke samt Böhnhardts DNA an den Fundort kam.
Wie geht's jetzt weiter?
Der Treffer hat nicht nur viele Fragen aufgeworfen, sondern führt auch dazu, dass zumindest in Thüringen alte Fälle von Kindsmorden neu aufgerollt werden, auch der, zu dem Böhnhardt damals schon verhört wurde. Die Ermittler in Bayern wollen genau prüfen, ob nicht doch alles eine falsche Fährte ist und es zu einer DNA-Verunreinigung kam. Sie werden auch zum Beispiel schauen, welche Verbindungen Böhnhardt zu Peggy gehabt haben könnte, zum Beispiel wo er sich aufgehalten hat, als sie verschwunden ist. Bis jetzt haben sich Bewegungsprofile nämlich immer nur auf die NSU-Morde konzentriert, sagt Bayerns Innenminister Herrmann.
Jetzt der Bezug zu dem Mord an Peggy Knobloch ist natürlich ein völlig neuer Aspekt, auch hinsichtlich eben möglicher Tatzeiten und Tatorte. Und das muss jetzt völlig neu noch einmal durchrecherchiert werden.
Es wird aber wohl noch lange dauern, bis wir wissen, ob es tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen zwei der größten Kriminalfälle der Nullerjahre.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Wie auch immer die Zusammenhänge sind, der Fall bietet Gesprächsstoff, auch im Netz. Katharina Nierenheim schreibt auf Facebook: Nach wie vor tun mir vor allen Dingen die Angehörigen der Opfer leid und natürlich die Opfer selbst. Aber ich finde das Ganze auch sehr spannend, besser als so mancher Kriminalfilm. H. Olaf Jansen vermutet: Vielleicht hat er auch das Bernsteinzimmer gefunden und wieder versteckt und den Heiligen Gral. Und ob er vielleicht auch Kennedy ermordet hat, wir wissen es nicht. Viele User sehen Verbindungen zum sogenannten Heilbronner Phantom, so auch Aische Zelin. Naja, es gab schon mal eine Verbrecherbande, die von Hamburg bis Österreich für Morde bis hin zu Kleingarteneinbrüchen verantwortlich gemacht wurde, weil man überall die DNA fand, bis man auf die Mitarbeiterin in der Firma stieß, die die Wattestäbchen verpackt hatte. Und auch Andreas Euchner meint, es wäre nicht das erste Mal, dass der Polizei ein Missgeschick mit DNA-Spuren passiert. Andere sehen hinter dem Fall auch absichtliche Vertuschung des Staates. Darüber macht sich Sabine Beate Kominay lustig. Wie die Hobbyforensiker wieder alles besser wissen, zusammen mit den Verschwörungstheoretikern bilden sie ein Dreamteam. Und Simone Schenk fragt, warum wird er eigentlich an die Öffentlichkeit gegangen, wenn es nicht sicher ist? Für die Eltern ein Albtraum, der nie endet.
Was sonst noch wichtig war?
Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Jabba al-Bakr verlangt die Bundesregierung eine umfassende Aufklärung. Über Regierungssprecher Steffen Seibert macht sie den sächsischen Behörden schwere Vorwürfe.
Wenn es in einer Justizvollzugsanstalt zum Selbstmord eines Häftlings kommt, dann ist etwas schiefgelaufen, dann sind Warnzeichen nicht frühzeitig erkannt worden, dann sind Fehleinschätzungen vorgenommen worden.
Es ist allerdings fraglich, ob al-Bakr noch ausgesagt hätte. Die Bundesanwaltschaft geht jedenfalls nicht davon aus. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat Fehler eingeräumt und gesagt, dass die Behörden offenbar nicht richtig vorbereitet waren. Er hat auch eine unabhängige Untersuchung angekündigt. Weder Tillich noch Justizminister Sebastian Gemko wollen aber zurücktreten. Der Spiegel berichtet, dass sich al-Bakr in Berlin radikalisiert hat. Sein Bruder hat demnach erzählt, dass dafür ein Imam ausschlaggebend war, der ihn motiviert habe, als Kämpfer nach Syrien zu gehen. Es bleibt dabei, das Ermittlungsverfahren gegen Jan Böhmermann wird nicht wieder aufgenommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist mit seiner Beschwerde gescheitert. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat sie als unbegründet zurückgewiesen. Sie folgt damit der Entscheidung des Mainzer Landgerichts, dass das Verfahren gegen den ZDF-Moderator vor kurzem eingestellt hatte. Hintergrund ist das Gedicht Schmähkritik. Erdogan hatte Böhmermann wegen Beleidigung verklagt. Der Bund und die Länder sind wie eine gute Familie. Die Starken helfen den Schwächeren, zumindest in der Theorie. In der Praxis haben sie sich lange darüber gestritten, wer denn den ärmeren Ländern finanziell unter die Arme greift, die reichen Länder oder der Bund. Jetzt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Einigung im Streit verkündet.
Was ein großes Stück Arbeit war, aber wo man auch sagen kann, dass das Ergebnis die Beziehungen zwischen Bund und Ländern für die nächsten Jahre prägen wird.
Der Bund wird rund 9,5 Milliarden Euro pro Jahr an die Länder überweisen. Damit haben die Länder ihre Forderungen weitgehend durchgesetzt. Im Gegenzug haben sie versprochen, sich an die Schuldenbremse zu halten. Außerdem sollen auch viele Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu geregelt werden, zum Beispiel bei Digitalisierung und Verkehr. Die Bund-Länder-Finanzen mussten neu geregelt werden, weil der Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt II mit Ostdeutschland 2019 auslaufen. Strom könnte nächstes Jahr für viele teurer werden. Die Ökostromumlage steigt. Die Netzbetreiber haben sie um 8% angehoben auf 6,88 Cent. Die Umlage müssen wir Stromkunden mitbezahlen. Sie macht bei der privaten Stromrechnung etwa 20-25% aus. Ob der Strom für Verbraucher tatsächlich teurer wird, bestimmen letztendlich aber die Energiekonzerne. Die Ökostromumlage ist die Differenz zwischen dem Preis, den Stromerzeuger für ihren Strom bekommen, und dem garantierten Abnahmepreis für Ökostrom. Nächstes Jahr ändert sich das System. Die Betreiber großer Windpark-, Solar- und Biogasanlagen bekommen dann keinen garantierten Preis mehr für ihren Strom. Gefördert werden nur noch die günstigsten Projekte für erneuerbare Energien.
Was noch wichtig wird.
Nachdem die letzte Waffenruhe in Syrien gescheitert ist, hatten die USA eigentlich gesagt, sie wollten nicht mehr mit Russland reden. Jetzt ist es morgen aber wohl doch soweit. Die Außenminister John Kerry und Sergej Lavrov treffen sich in der Schweiz, um nochmal über eine Waffenruhe zu sprechen. Mit dabei sind dann auch Vertreter Saudi-Arabiens und der Türkei. Besonders umkämpft ist die syrische Stadt Aleppo. Auch heute hat es dort wieder Luftangriffe gegeben.
Und sonst in der Welt?
In Frankreich wird im nächsten Jahr ein neuer Präsident gewählt. Die konservative Mitte-Rechts-Opposition ist dabei, ihren Kandidaten zu bestimmen und hat ihre 7 Anwärter zum Fernsehduell antreten lassen. Nach der Sendung zeigte eine erste Umfrage, die Zuschauer sehen den ehemaligen Ministerpräsidenten Alain Juppé vorne. Angetreten war auch der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy. Er wurde von seinen Konkurrenten scharf kritisiert, weil er nach nur einer Amtszeit 2012 von den Franzosen abgewählt wurde. Thematisch ging es bei der Debatte unter anderem darum, wie die französische Wirtschaft wieder in Schwung kommen kann und wie man mit dem islamistischen Terrorismus im eigenen Land umgeht. Im Westen Myanmars sind tausende Menschen auf der Flucht. Unter den Flüchtlingen sind vor allem Familien. Sie fliehen vor ethnischen Unruhen im Bundesstaat Rakhine, nahe der Grenze zu Bangladesch. Hier hatte es in den letzten Tagen heftige Gefechte zwischen Kämpfern der muslimischen Minderheit der Rohingya und Soldaten gegeben. 39 Menschen sind dabei bisher ums Leben gekommen. In Myanmar ist für viele der Buddhismus eine Art Staatsreligion. Die Regierung verweigert den muslimischen Rohingya die Staatsbürgerschaft und bezeichnet sie als illegale Einwanderer aus Bangladesch. Dagegen versuchen die Rohingya sich zu wehren. Schon 2012 waren über 100 Menschen bei Unruhen getötet worden. Zehntausende Rohingya waren damals geflohen. Bei den Buharis hängt der Haussegen schief. Die Frau des nigerianischen Präsidenten hatte in einem Interview mit der BBC gesagt, sie werde ihren Mann nicht unbedingt für eine Wiederwahl unterstützen. Außerdem bezweifle sie, ob er seine Regierungsbeamten unter Kontrolle habe. Präsident Muhammadu Buhari sagte daraufhin bei seinem Besuch der Bundesregierung in Berlin, er wisse jetzt nicht, welcher Partei seine Frau angehöre, aber eigentlich gehöre sie doch in seine Küche und auch in die anderen Zimmer seines Hauses. Es sei nicht einfach, mit der Opposition in Nigeria umzugehen, aber da kenne er sich besser aus als seine Kritiker.
Wissensnachrichten.
Für Leute mit Spinnenphobie sind sie wahrscheinlich der absolute Albtraum. Springspinnen. Die machen nämlich genau das, was der Name schon sagt. Sie springen ihre Beute an. Dafür brauchen sie gute Augen. Wissenschaftler der Harvard University haben jetzt aber herausgefunden, dass die Spinnen auch ziemlich gut hören können. Das ist überraschend, weil sie für die Jagd eigentlich nicht hören müssten. Und bisher dachte man auch, dass Spinnen mehr oder weniger taub sind. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Wie sind denn die Forscher überhaupt darauf gekommen?
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Eigentlich waren die Forscher nämlich dabei, was ganz anderes zu erforschen. Sie wollten schauen, wie die Spinne auf visuelle Reize reagiert. Und dazu haben sie die Gehirnströme gemessen. Und während diese Messungen liefen, ist einer der Doktoranden da mit seinem Stuhl so ein bisschen zurückgerollt und der hat dabei gequietscht. Und auf den Messgeräten konnte man dann sehen, dass die Nervenzellen der Spinne auf das Geräusch reagiert haben. Und die Forscher haben das dann weiter untersucht und jetzt vermuten sie, dass die Spinne Geräusche wahrnehmen und zwar mit den Härchen auf ihren Vorderbeinen.
Aber wozu braucht denn diese Spinne überhaupt ihre Ohren? Also die jagen die Beute dann ja eher mit Hilfe ihrer Augen beim Springen, ne?
Ja, das stimmt, aber das Hören ist trotzdem wichtig für die Spinnen. Das haben die Forscher auch mehr oder weniger durch Zufall rausgekriegt. Sie haben den Spinnen verschiedene Töne vorgespielt, weil sie mal wissen wollten, welche Frequenzen die so hören können. Und die Spinnen haben besonders stark reagiert auf niedrige Frequenzen, so um die 80, 90 Hertz. Und die Wissenschaftler haben die Spinnen auch frei rumlaufen lassen. Und bei 80, 90 Hertz haben sie auch eine besondere Reaktion bemerkt. Die Spinnen sind dann nämlich einfach so stocksteif stehen geblieben.
Okay, was ist das für eine Frequenz? Was ist da so besonders an der?
Ja, die Forscher haben sich bei Kollegen umgehört und einer sagte dann, es gibt so eine bestimmte Wespenart, die frisst am liebsten Springspinnen. Und dieses Forscherteam hat dann mal nachgeschaut und 80, 90 Hertz ist so genau die Frequenz, mit der diese Wespen mit den Flügeln schlagen. Das heißt, die Spinnen hören das Wespenbrummen und dann stellen sie sich tot.
Anderes Thema, wenn es in Ruanda brummt, dann sind das nicht unbedingt Wespen. Es können auch Drohnen sein, die medizinische Hilfe bringen.
In Ruanda startet nämlich gerade ein Projekt, das Blutkonserven per Drohne in schwer zugängliche Gebiete schickt. 21 Kliniken im ganzen Land können jetzt einfach eine Textnachricht an die Drohnenstation in Kigali schicken, wenn sie eine Konserve einer bestimmten Blutgruppe brauchen. Die Drohne wird dann entsprechend beladen und losgeschickt und vor Ort wirft sie ihr Gepäck mit einem Mini-Fallschirm ab.
Das klingt doch mal nach einer vernünftigen Anwendung für Drohnen.
Ja, und vor allem hilfreich, weil zum Beispiel Blutverlust nach der Geburt eines Kindes zu einer der häufigsten Todesursachen bei Frauen in Ruanda zählt. Mit dem Auto brauchen Transporte oft Stunden und gerade in der Regenzeit kann es sein, dass sie ihr Ziel überhaupt nicht erreichen. Und wenn dieses Pilotprojekt jetzt erfolgreich sein sollte, dann wollen die Verantwortlichen in Zukunft auch Impfstoff gegen Tollwut per Drohne versenden. Da muss aber noch ausprobiert werden, ob die Drohnen schnell genug sind, damit die Kühlkette für den Impfstoff nicht unterbrochen wird.
Und zum Schluss noch was Schönes für Hobbylyriker. Wenn ihr Liebesbriefe schreibt, dann könnt ihr ganz einfach demnächst von Minnesängern klauen, so quasi per Copy und Paste oder wie?
Ja genau, die Universität Erlangen-Nürnberg will nämlich alle deutschsprachige Liebeslyrik aus dem Mittelalter online stellen. Diese Datenbank soll kostenlos zugänglich sein und unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das Ziel ist jetzt aber nicht, Inspiration für frisch verliebte Dichter zu liefern, sondern Forschung über mittelalterliche Lyrik zu fördern. Der Uni zufolge sind die Dokumente nämlich bisher oft weit verstreut oder vergriffen. Konkret geht es da um Minnesang und Gedichte des 12. und 13. Jahrhunderts, zum Beispiel von Walter von der Vogelweide.
Danke, Jenny. Oder wie man im Mittelalter wahrscheinlich gesagt hat, hab Dank, oh holde Jenny.
Wetter.
Heute Abend bleibt es überall trocken. Morgen früh gibt es noch etwas Regen im Norden. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab bei 10 bis 16 Grad. Der Sonntag wird dann richtig mild. Morgens kann es im Norden und Nordosten noch regnen. Dann wird es überall schön bei 11 bis 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.